Sina.
Moin Manuel.
Neue Woche, neuer Podcast. Heute unser Thema nach der Wahl und vor der Regierung. Versprechen kann man sich ja mal. Was es mit dem Titel auf sich hat, wird sich wahrscheinlich im Laufe der Folge klären. Aber erstmal würde mich interessieren, was du die Woche so gemacht hast.
Naja, also erstmal Wunden geleckt nach der Wahl.
Okay.
Kommen wir ja gleich auch nochmal zu, ein paar Ergebnisse und so.
Ja.
Und dann hatte ich aber auch wieder Plenum in Hannover, Ende Februar. Also ging es dann eben wieder los im Landtag, ein paar Landtagsdebatten. Und da war natürlich auch ziemlich viel im Zeichen der Bundestagswahlen und war alles ein bisschen aufgeregt und man musste sich erstmal wieder neu sortieren. Und macht es natürlich jetzt in Niedersachsen auch nicht einfacher, wenn jetzt auf Bundesebene SPD mit CDU zusammenarbeitet und wir aber in Niedersachsen als Grüne mit der SPD zusammenarbeiten. Ne? Also da wird es eventuell auch zu der einen oder anderen Spannung kommen. Ich bin da mal gespannt, wie das jetzt die nächsten Monate und Jahre so weitergeht. Und wir wissen ja auch noch gar nicht, ob SPD und CDU überhaupt eine Regierung bilden.
Stimmt.
Das steht ja noch in den Sternen. Man ist ja zwar schnell zusammengekommen, weil man mal reden will und so erste Linien mal zeichnen will. Das sind ja noch keine Sondierungsgespräche und auch keine Koalitionsverhandlungen. Aber ich finde es gut, dass man erstmal zusammenkommt und versucht, möglichst zügig irgendwas auf die Beine zu stellen, weil ich finde, die Weltlage gibt das auch her, dass man jetzt nicht monatelang überlegt, oh, wie können wir denn überhaupt regieren und warum und wieso und weshalb. Das finde ich jetzt erstmal schon mal positiv. Alles Weitere kommt ja gleich. Wie hast du denn die Woche so verkraftet und verarbeitet?
Ich verarbeite sie noch, um ehrlich zu sein. Ich habe mir die ganzen Pressekonferenzen angeguckt, habe sehr, sehr viel gelesen. Es gibt ja sehr, sehr viele Meinungen und Stimmen aktuell zu dem Thema. Und ich bin da immer noch am Sortieren irgendwie. Gerade noch Lanz und Precht gehört mit einer aktuellen Folge. Also wir nehmen heute am Freitag auf. Übrigens sollen heute die ersten Sondierungen gestartet sein, wenn ich das richtig entnommen habe. Mal gucken, wie der Stand ist, wenn wir am Sonntag ausstrahlen. Genau. Also mein Zeichen war irgendwie, oder meine Woche stand irgendwie im Zeichen der Politik und das war irgendwie so ein Auf und Ab zwischen toll und was kann irgendwie weg und da war irgendwie alles dabei.
Ja, ich glaube, man musste sich erstmal so ein bisschen neu sortieren und so wie es uns ging oder auch geht, so war das glaube ich auch in Berlin. Und wenn man mal also der Wahlsonntag ist ja das eine und danach 18 Uhr und wir sitzen alle vorm Fernseher und starren dann wie gebannt, so wie das Kaninchen vor der Schlange dann auf die Ergebnisse, die ersten Hochrechnungen und so weiter. Dann hatten wir ja Montag und da gab es eine Pressekonferenz von allen möglichen Parteien, die waren immer so schön hintereinander getaktet.
Ja.
Und bei der Grünen Pressekonferenz, da waren ja Robert Habeck und Annalena Baerbock und ich fand, Robert war sehr, sehr schmallippig am Montag. Und also ich würde sagen, schlecht gelaunt. Also sonst ist er ja immer sehr wortreich und hat immer so schöne Worte und kann das immer so ausführen. Und am Montag hat man echt gemerkt, irgendwie war er ziemlich angepisst. Also es war so, wir haben ein Politikangebot gemacht, aber irgendwie war die Nachfrage nicht da. Wo ich dann gedacht habe, ich weiß auch nicht, ist das so quasi verklausuliert für die Wähler haben uns mal wieder nicht verstanden?
Ja, okay. Aber ich fand es tatsächlich, ich mag es ja menschlich und ich sage ja immer, Politik braucht mehr Menschlichkeit und ich finde, wenn man sich so den Arsch aufgerissen hat und ich denke mal, dass er mit Sicherheit in der Wahlkampfzeit keinen 8-Stunden-Tag gehabt hat, sondern eher 16, 17, 18, dass man dann genervt ist, sich da hinsetzt und die Fragen der Journalisten und Journalistinnen auch noch beantworten muss. Und da waren wirklich, ich habe alle Pressekonferenz gesehen, da waren halt echt, wenn ich sagen, dumme, aber zumindest blöde Fragen dabei, dass man dann mal ein bisschen Wortkack ist und ein bisschen betröppelt aus der Wäsche guckt. Das finde ich legitim. Irgendwie. Man kann
natürlich sagen, meinst du, ist menschlich?
Ist menschlich tatsächlich, ne? Also wie er es letztendlich interpretiert hat, so nach dem Motto, dass das Angebot war gut. Aber die Menschen haben es nicht verstanden. Das ist ja, zahlt ja auch so ein bisschen darin ein, was die Leute von uns Grün halten. Das fand ich nicht so ideal. So nach dem Motto, das sind die besseren Menschen.
Aber was ich auch witzig fand, dann wurde ja so ein bisschen erklärt, warum das Ergebnis wie zustande gekommen ist. Also wir sind ja am Ende mit 11,6% als Grüne aus der Wahl rausgegangen.
Ja.
überhaupt nicht das, was wir uns erwartet haben und auch erhofft haben. Und ich bin auch der Meinung, dass das hätte besser sein können.
Mhm.
Aber kleiner Zwischensatz, es ist ja das zweitbeste Ergebnis der Grünen bei einer Bundestagswahl überhaupt. Also ich würde das jetzt gar nicht schönreden, ich möchte das einmal nur mal festhalten.
Mhm.
Und ich fand es so putzig, als dann das Ergebnis ja quasi ein bisschen erklärt worden ist, unter den Umständen war das ja gar nicht so schlecht. Und dieser März-Move mit der AfD, da diesen gemeinsamen Antrag, beziehungsweise gemeinsamer Antrag war es ja nicht, aber ein Antrag, wo die AfD dann mitgestimmt hat, und war ja alles irgendwie ein bisschen ruckelig vor der Bundestagswahl. Und das hat dann die Menschen dazu gebracht, mehr links zu wählen. Und dann hatten die Menschen wohl gedacht, ja okay, wenn ich links wählen möchte, dann muss ich ja wohl auch wirklich die Linken wählen, weil wenn ich die Grünen wähle, dann habe ich nachher noch das Problem, dass nachher Grün mit Schwarz koaliert. Das wollen wir nicht, und deshalb sind ja die Stimmen dann, also so ist zumindest eine Erzählung, deshalb sind die Stimmen dann zu den Linken gegangen. Und als ich das alles gehört habe, diese ganzen Erklärungen, habe ich so ein bisschen gedacht, irgendwie hört sich das an, wie wenn man damals eine 5 in der Mathearbeit gerechtfertigt hat, wenn man zu Hause war.
Oh, kenn ich gut,
so nach dem Motto, ich konnte irgendwie gar nicht besser und ich wusste gar nicht, dass dieses Thema überhaupt drankommt, und das hatte der Lehrer vorher so gar nicht erwähnt.
Ja.
Und außerdem war zwischendurch noch Schulalarm und wir mussten alle raus und wieder rein. Keine Ahnung, also es war, also ich fand es auch ein bisschen, ja, weiß ich nicht, da hätte ich mir was anderes gewünscht.
Ja, muss man halt auch sagen können, ne? Also hier in Friesland war das Ergebnis auch mies, ist einfach so, da, wenn's, also es geht ja nicht darum, irgendwie Personen zu verunglimpfen oder so, sondern man guckt sich das Ergebnis an und es war einfach nicht gut. So, Punkt aus. Das kann man ja erstmal so stehen lassen. Die Analyse kommt danach, und wir haben tatsächlich deine Einschätzung, also wir mussten echt federn lassen. Ne? Also wir haben 700.000 Stimmen an die Linke verloren, wir haben 460.000 an die Union verloren, also so viel, wie wir von allen anderen Parteien reingeholt haben. Das muss man sich mal eben also vorstellen, dass wir Stimmen an die Union verloren haben.
Ja, aber das ist ja klar, dass wir Stimmen an die Union verloren haben. Die haben wir 2021 zu uns geholt. So Unionswählerinnen und Wähler haben damals gedacht, okay, krass, die Grünen so als vielleicht dann neue Volkspartei und ja auch so quasi Mittepartei mit einem grünen Kern. Das war damals auch der Zeitgeist. Und da sind dann auch viele CDU-Wählerinnen und Wähler hingewandert zu den Grünen, haben gesagt, das passt alles. Mhm. Und dann haben wir die Ampelzeit gehabt. Und die Menschen, die dann vorher CDU gewählt haben, haben dann festgestellt, okay, mit den Grünen ist das ja ganz interessant. Also sowas wie zum Beispiel Thema Migration hat mit Sicherheit nicht bei den Menschen eingezahlt, die vorher CDU gewählt haben. Die hätten da, glaube ich, einen deutlich strikteren Kurs auch von den Grünen erwartet.
Ja.
Der ist nicht erfolgt. Also gehe ich ja wieder zurück.
Mhm.
Also das finde ich schon total logisch. Und die große Menge, die dann zur Linkspartei gegangen ist, die haben sich gesagt, nee, Robert Habeck blinkt ja quasi irgendwie rechts im Sinne von, wir können ja auch mit der CDU koalieren. Oder das war ja auch wirklich ein Fokus, Schwarz-Grün nach der Wahl.
Ja.
Und das wollten Leute nicht, nachdem Friedrich Merz ja zugelassen hat, dass die AfD bei seinem Antrag, bei seinem 5-Punkte-Plan bezüglich Migration, bezüglich Sicherheit mitgestimmt hat. Das waren jetzt so diese beiden Punkte.
Mhm.
Und daraus resultiert ja auch dieser krasse Aufstieg von den Linken. Mhm. Ich meine, die waren Mitte Januar noch irgendwie unter 4%. Die waren quasi tot. Die waren nicht mehr da.
Ja.
Und dann kommt da so ein Move. Dann haben die natürlich eine Heidi Reichenegg, die auf TikTok und Social Media richtig Alarm gemacht hat. Und dann geht die Linke da echt noch mit richtig dicken Prozenten raus. 8,77. Die sind ja mit 8,77 näher an unseren 11,6 dran als wir Grüne an der SPD mit 16,4, das muss man fairerweise mal sagen.
Stimmt.
Das hätte ich vor der Wahl nicht gedacht.
Ja.
Und wo wir gerade bei SPD sind, sorry, den Schwenk muss ich einmal machen, als quasi Kanzlerpartei minus 9,3% im Vergleich zur letzten Wahl.
Ja.
Und dann kommt jetzt der kommen muss, die AfD plus 10,4%. Wenn ich jetzt gemein wäre, könnte ich sagen, das, was bei der SPD weg ist, ist bei der AfD drauf.
Mhm.
Und wenn man sich das mal anschaut, wie Deutschland gewählt hat, wie vor allen Dingen auch Industriestandorte gewählt haben, ne? Wie in NRW, keine Ahnung, so ehemalige Kohleregion und so weiter. Wenn ich nach Gelsenkirchen gucke, das waren immer SPD-Hochburgen. Das ist alles AfD jetzt. Heißt also, die Arbeiterinnen und Arbeiter wählen nicht mehr SPD, die wählen AfD. Und deshalb kann man vielleicht doch schon sagen, die minus 9,3% der SPD sind die 10,4% plus bei der AfD.
Ist ja exakt so. Also im Vergleich zu 2021 hat die SPD, also Stimmanteile unter den Arbeitern, 14 verloren und die AfD 17 gewonnen. Und Stimmanteile bei den Wählenden bei schlechter wirtschaftlicher Situation, AfD plus 20, SPD minus 15.
Das sind Hammerzahlen, ne?
Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Und es heißt ja jetzt so schön, dass die AfD im Osten quasi die neue Volkspartei ist. Und da läuft es mir wirklich eiskalt den Rücken runter, wenn ich daran denke, was die da für Stimmen eingefangen haben.
Ja, also ja teilweise über 40%. Und das Interessante ist, also wenn wir hier über Zahlen reden, dann sind das ja offizielle Zahlen. Also ich habe die jetzt vom ZDF vorliegen, dahinter liegt die Forschungsgruppe Wahlen. Ich weiß nicht, ob du die auch hast oder ob du Infratest DIMAP hast. Ja, aber das ist super. Dann haben wir wirklich auch einen guten Mix, wobei die ja relativ identisch dann sind. Mhm. Und was ich interessant finde, die Forschungsgruppe Wahlen hat das mal aufgedröselt, vorläufiges Ergebnis West- und Ostdeutschland. Ich finde das persönlich überhaupt nicht gut, dass wir immer noch eine Trennung machen zwischen Ost und West. Weil wenn wir so trennen, dann kommen wir irgendwie auch nie zusammen, ist mein persönliches Empfinden dabei.
Ja.
Aber weil ich das nun mal vorliegen habe und weil es so unterschiedlich ist, möchte ich mal sagen, dass die AfD im Osten 34,5% in total bekommen hat. Also stärkste Partei. Danach kommt irgendwann mit 18,4% die CDU.
Ja.
34, 18.
Ja.
Total krass. Mhm. Wenn ich in den Westen gucke, dann haben wir hier eine AfD-Stärke mit 17,9 und die CDU-CSU mit 30,6. Also quasi fast genau das konträre Ergebnis.
Ja.
Noch. Jetzt ist halt die Frage, was passiert in 4 Jahren, wenn wir überhaupt so lange Zeit haben bis zu den nächsten Wahlen, was ich hoffe.
Ja.
Also das ist schon Wahnsinn, wie die AfD hier aufholen konnte. Also mich wundert es nicht. Wir haben da vorher schon oft drüber gesprochen.
Ja.
Aber wenn man es dann halt schwarz auf weiß sieht, dann ist es schon echt krass. Und man kann ja, glaube ich, nichts anderes sagen, als dass die AfD hat sich echt verdoppelt in dieser Ampelzeit und ist ja auch zu so einer Art Volkspartei jetzt geworden.
Ich habe mir das mal aufgeschlüsselt. 2013 ist die AfD mit 4,7% eingestiegen, 2017 mit 12,6, 2021 mit 10,3 und 2025 jetzt mit 20,8. Und das Besondere ist, also das sind keine ganz aktuellen Zahlen von der AfD. Die AfD hat in Anführungszeichen nur 52.000 Mitglieder. Im Vergleich sind wir bei 168.000, die SPD bei 355.000 und die CDU bei 365.000. Also man muss sich mal vorstellen, wie viel Potenzial die anderen Parteien haben, um zu mobilisieren und dann halt auch mal sehen, was die AfD mit so wenig Menschen geschafft hat. Also das ist gleichermaßen erschreckend wie faszinierend. Und da kommt man wieder zurück zu dem Thema Social Media, wie die sich vermarkten und so weiter und so fort. Die machen es einfach gut, muss man einfach sagen. Ja.
Man kann aber auch sehen an der Wahlbeteiligung, 2021 war die bei 76% und jetzt bei 82,5, also fast 83. Also das sind 6% noch mal mehr. Ich finde das wirklich gut, dass wir so eine hohe Wahlbeteiligung haben. Man sieht also, die Demokratie ist nicht verloren in Deutschland, wie man ja immer mal gesagt hat, sondern die Menschen waren wirklich interessiert, auch an der Bundestagswahl, das kann man nicht anders sagen, und wollten ihrer Stimme, ihren Gefühlen auch irgendwie Ausdruck verleihen. Und das haben sie gemacht. Das haben sie in der Wahlkabine, an der Urne haben sie das gemacht. Das finde ich erstmal gut und ich glaube, man kann zu einem Schluss kommen, dass diese hohe Wahlbeteiligung, dieses Mobilisieren, dann ja offensichtlich vor allen Dingen der AfD und auch den Linken gelungen ist.
Tatsächlich,
weil für mich sind das auch echt so die Wahlgewinner, ne?
Ja, ich musste, als ich die Zahl gesehen habe, ein bisschen schmunzeln, weil ich habe am Wahltag ein Bild von den Plakaten bei uns im Fahrrad in Kreisel gemacht. Die wurden beschmiert und ich habe geschrieben, geht wählen, sonst sind wir bald alle angeschmiert. Ironischerweise hat die AfD 1,8 Millionen Nichtwähler akquirieren bzw. mobilisieren können. Und das ist einfach, also ich mir überlege, wie groß Friesland ist, eine unfassbar große Zahl. Also wirklich eine unfassbar große Zahl, finde ich. Plus, dass sie halt 100.000 von den Grünen auch abgezogen haben.
Ja, das finde ich schon interessant, wie man den Schritt machen kann. So, sonst Grünwähler und dann AfD-Wähler. Mhm. Das ist, also wenn das jemand hört, der oder die das so gemacht hat, ich würde gerne mal einen Kaffee mit euch trinken. Das mache ich total ernst, weil mich das mal interessieren würde, wie man zu diesem Schritt kommt. Das gar nicht vorwurfsvoll, sondern ich würde es wirklich gerne mal wissen, weil ich das verstehen möchte, weil ich glaube, das ist doch der Punkt in der Politik. Wir sabbeln alle die ganze Zeit und wollen unsere Inhalte loswerden und meinen ja auch, dass das alles gut und alles richtig ist. Und ich unterstelle erstmal nur das Beste.
Ja.
Aber ob wir alle wirklich zuhören, ob wir wirklich mit unserem Gegenüber mal ins Gespräch, in den Austausch kommen, das wage ich bei ganz vielen Begegnungen wirklich zu bezweifeln.
Das geht mir tatsächlich auch so. Ich würde mich total gerne mal mit AfD-Wählern oder Wählerinnen unterhalten und zwar nicht irgendwie, wenn andere zugucken und wenn es irgendwie um Profiliergehabe geht, sondern einfach mal ganz in Ruhe Karten auf den Tisch, mal darüber sprechen, wie es gekommen ist, ohne dass Leute zugucken oder zuhören, dass man einfach mal ein vernünftiges Gespräch da haben kann, um da einfach mal ein Gefühl für zu bekommen. Weil ich habe so das Gefühl, wenn man das, ich kann ja nur aus grüner Sicht sprechen, weil ich bin ja nicht in zwei oder drei oder vier Parteien. Ich habe manchmal das Gefühl oder ich bin mir recht sicher, dass die AfD nach wie vor das Ventil für Unzufriedenheit ist. Anders kann man, also es sind keine Protestwähler mehr, das ist halt auch belegt, aber wenn die Leute unzufrieden sind, dann wählen sie AfD, weil die zeigen es den Etablierten letztendlich.
Und genau, aber man kann auch nicht den Switch machen und sagen, alle die wählen, sind jetzt Nazis. Das ist nicht. Für mich kein Punkt.
Und das ist das Wichtigste, glaube ich. Ich habe es, Richard David Precht hat es, glaube ich, gesagt in dem Podcast, dass wir irgendwie mal das Wort Nazi 3 oder 4 Jahre einmal sperren sollten, weil ich finde, wir gehen so inflationär damit um, dass es halt auch dazu führt, dass wir, ja, dass es irgendwie so zu so einer Normalisierung kommt. Also wenn
ja,
jemand,
und es verharmlost ja auch das, was damals wirklich passiert ist.
Exakt.
Also wir können beunruhigt sein, das ist auch alles okay, ja. Ich will das jetzt gar nicht schönreden, aber wenn man das trotz alledem mit der Zeit von damals vergleicht, dann finde ich, ist das heute kein Vergleich. Und wir haben auch nicht die gleichen Voraussetzungen, damit das so passiert, ja, wie 1933 und folgende.
Ja.
Und ich finde, das muss man differenzieren und das machen wir zu wenig.
Ja, das geht viel zu leicht von den Lippen und da müssen sich auch die Menschen, die jetzt in den Bundestag einziehen und von allen Parteien, sich wirklich mal überlegen, was passiert durch mein Handeln? Also wenn ich Reichweite habe, so ich würde mal sagen, der Durchschnittsabgeordnete oder die Durchschnittsabgeordnete hat irgendwie so ein Instagram-Account mit 2.000-3.000 Follower. So, wenn was mal in Anführungszeichen wie deren Verhältnisse viral geht, dann sind das irgendwie 10.000-20.000 Views. Das heißt, man hat ja auch immer seine eigene Reichweite und man etabliert ja auch ein gewisses Wording. Und ich finde halt, dass es sich sehr stark verfestigt hat, dass wir gegen die AfD sind. Bin ich auch. Bist du auch. Also wir müssen uns ja einfach mal überlegen, woher kommt das? Also was ist letztendlich das Problem? Die Leute sind unzufrieden, die Leute fühlen sich abgehängt und die gehen zur AfD. Und selbst wenn, also ich versuche das jetzt so auszudrücken, dass ich da niemanden mit beleidige, weil das ist wirklich nicht meine Absicht, aber wir können zu Zehntausenden, Hunderttausenden auf die Marktplätze gehen und gegen die AfD protestieren. Das wird aber nicht dazu führen, dass die AfD weniger wird und den Beleg haben wir tatsächlich. Ich habe es gerade aufgezählt, dass die AfD sich in den letzten 3,5 Jahren einfach verdoppelt hat. Das heißt, das, was wir tun, wie wir gegen die AfD vorgehen, dass wir uns irgendwie, wenn wir gerade in den Bundestag kommen, irgendwie einen Pullover anziehen, wo drauf steht Katzen ja, AfD nein. Das trägt einfach nicht dazu bei, dass die AfD weniger wird. Und da müssen wir uns einfach mal an die eigene Nase packen und überlegen, das haben wir jetzt 4, 5, 6 Jahre gemacht. Hat nicht funktioniert. Wie machen wir es jetzt? Ich meine, ich pflanze ja auch keinen Strauch oder keine Blume, die immer wieder eingeht, immer wieder an den gleichen Fleck. Das macht man einfach nicht. Irgendwann lernt man doch dazu. Oder wie siehst du das?
Ja, du sagst gerade, was machen wir jetzt? Ich würde vorschlagen, Populismus einfach mal runter, auch in unseren eigenen Reihen, und dann einfach mal wirklich machen. Punkte umsetzen, nicht immer irgendwie reden, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das willst du nicht hören als Wählerin, als Wähler, das willst du nicht hören als Mensch, das wollen wir auch nicht als Unternehmerinnen und Unternehmer, da setzt du dich ja auch nicht morgens an den Tisch und sagst dir so, das geht alles nicht und das geht nicht und das hatte ich mir anders vorgestellt, sondern du denkst dir, du hast jetzt eine Lage X, wie löse ich die?
Ja.
Und das ist das, was die Menschen sehen wollen. Die wollen eine Lösungskompetenz haben und nicht irgendwie billigen Populismus, egal in welchen Reihen. Und ich glaube, da müssen wir von wegkommen und müssen dann auch mal loslegen. Und das haben wir bislang einfach nicht geschafft, weil ich bin auch felsenfest der Überzeugung, wenn wir eine gute, eine bürgernahe, eine zukunftsfähige Politik machen, dann brauchen die Leute die AfD nicht zu wählen und dann wählen sie sie auch nicht. Also sie wird einen Kern haben an Wählerschaft.
Ja.
Das ist dann auch so, ne? So ist Demokratie. Aber diese 20% oder 20,8, die wir jetzt haben, die sind das nicht. Das ist nicht die Kernwählerschaft, das glaube ich nicht. Mhm. Was ich aber, weil du den Podcast gerade angesprochen hast von Lanz und Precht, was ich auch interessant fand, es ging dann bei den beiden um die Diskussion und Frage, wie entwickelt sich die AfD? Und es gibt ja Ideen, dass sie noch radikaler werden könnte. Und man hat ja Alice Weidel auch in ihren Parteitagsreden gehört, wie sie dann sehr inbrünstig von Windmühlen der Schande gesprochen hat. Und die Stimme hat sich total verändert. Und es war wie, keine Ahnung, es war irgendwie so eine Predigt, aber es war auch beinahe ein Wutgebrüll. Also es war bedrohlich, wenn man zugehört hat. Und man könnte jetzt ja die Idee haben, okay, die AfD radikalisiert sich weiter. Und Precht hat dann ja die Idee gehabt, die ich im Übrigen teile, dass sie sich auch ein bisschen normalisieren könnte, ein bisschen mehr bürgerlich wird. Also zwar trotzdem immer noch die harten rechten Punkte im Sinne von rechte Politik, nicht rechtsradikal, sondern wirklich harte rechte Politik, gerade so an der Grenze, dass sie die verfolgt, ein bisschen wie in Frankreich Marine Le Pen das gemacht hat und damit dann aber noch wählbarer wird, weil noch bürgerlicher. Das ist dann ja ein Problem. Da dürfen wir nicht hinkommen, meiner Ansicht nach. Und deshalb haben wir jetzt alle zusammen, also CDU, SPD, aber auch wir Grünen, die Pflicht, die verdammte Pflicht, eine richtig gute Politik zu machen, die genau das verhindert. Und ich habe gerade drei Parteien aufgezählt und eine war nicht dabei. Das ist die FDP, Manuel. Und über die müssen wir auch noch mal reden, weil es tut mir jetzt nicht leid, sorry, dass ich es sagen muss, um Lindner und um Kubicki und Co., dass die nicht mehr im Bundestag sind. Aber mir tut es wirklich leid um eine liberale Partei und um eine liberale Stimme, die proeuropäisch ist, die die freiheitlichen Grundzüge hat, die eine ganz klare Position hat zu Antisemitismus, die eine ganz klare Position zur Ukraine hat. Und mir tut es richtig leid, dass diese Stimme nicht mehr da ist. Wir haben sie im Landtag schon nicht mehr in Niedersachsen und jetzt im Bund auch nicht mehr. Und ich finde das richtig schlimm.
Ja.
Wie geht dir das?
Mir geht das auch so. Also Christian Lindner hat es ein Stück weit verdient, aber wenn man auch da die Pressekonferenz, der wurde ja geradezu glorifiziert. Er hat das in der Berliner Runde schon selbst übernommen, wenn man so möchte.
Ja, er hat auch sich eine eigene Laudatio gehalten, hat er gesagt, ich bin da mal weg. Ne?
Das ist er halt. Und ich finde, das zeigt auch das ganze Problem. Ne? Also die politische Karriere enden, das ist je nachdem, welchen Posten man bekleidet hat, ja auch immer ein Job, den man verliert. Das darf man nicht vergessen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die Leute oder dass die Abgeordneten manchmal ihrer Verantwortung sich nicht bewusst sind. Ich hatte eine Situation, wo ich gesagt habe, Politik, du kannst mich jetzt mal am Arsch lecken, sage ich mal. Ich habe einen Tag danach, wo der Wahlkampf vorbei war, da ging es halt los und Friedrich Merz, der komplett gegen die Schuldenbremse war, beziehungsweise er war nicht dagegen, sondern er hat gesagt, okay, da wird nicht dran gerüttelt. Es gibt Dutzende Zitate, kann man googeln, wo er sich dagegen positioniert und auch Carsten Lindemann. Und nicht mal 24 Stunden, nachdem die Stimmen ausgezählt wurden, hat er gesagt, ja gut, da müsste man mal gucken. Ne? Geht ja auch nicht anders.
Aber Manuel, jetzt mal ganz ehrlich, das war klar. Und da haben wir vorher drüber gesprochen. Die CDU kocht auch nur mit Wasser.
Ja.
Und die haben unglaublich viel, wo sie investieren müssen. Die müssen irgendwo das Geld herkriegen und backen können sie es sich nicht.
Es ist klar, dass
sie an die Schuldenbremse gehen. Das Arschige daran ist, und ich muss das jetzt mal leider so sagen, ist ja, dass sie uns vorher, also die CDU vorher, das Arbeiten so schwer gemacht haben, indem sie immer genau auf dieser Schuldenbremse beharrt haben, uns den Klimatransformationsfonds noch um die Ohren geschlagen haben und alles Mögliche, woran ja am Ende die Ampel ja auch zerbrochen ist, weil wir das Geld ja auch brauchten.
Ja.
Und jetzt brauchen sie es auch und jetzt erwarten sie von uns die Stimmen dafür.
Aber genau das ist der Punkt. Ne? Alice Weidel hat in der Pressekonferenz gesagt, sinngemäß, dass sie jetzt einfach mal abwartet. Wahrscheinlich werden die Wahlen schon, werden sie gar keine 4 Jahre durchhalten. Und jetzt muss man sich mal überlegen, die Menschen, die die CDU gewählt haben, 28 ein paar zerquetschte Prozent, die haben ja auch ein Stück weit den Aussagen von Merz geglaubt. Also sie sind ja alle nicht so drin in der Politik. Das heißt, wenn, mit Merz verbindet man halt, dass er nicht so viel von Frauenrechten hält und dass er die Schuldenbremse gut findet. Und das ist ein Versprechen, das er nach nicht einmal 24 Stunden gebrochen hat. Das heißt, er hat sein erstes Versprechen gebrochen, noch bevor er überhaupt antritt. Und ich, Thema Glaubwürdigkeit, also dieser Podcast, den nennen wir, glaube ich, in jedem Podcast, das ist halt das, was die AfD stärkt. Also die AfD ist ja nicht stark, weil sie gute eigene Inhalte hat oder weil sie Sympathieträger hat. Die AfD wird gestärkt durch die etablierten Parteien, durch die SPD, durch die Union, durch uns, die Grünen, durch die FDP und durch die Linke. Wir stärken die AfD. Das macht niemand anders. Das machen einfach nur wir, weil wir halt sagen, okay, ist Wahlkampf.
Wir versprechen jetzt mal das Blaue vom Himmel und das ist in dem Fall doppeldeutig.
Philipp Amthor hatte gesagt bei Hart aber fair, okay, jetzt lass uns mal aber richtig machen. Wahlkampf ist vorbei. Das heißt, das ist Common Sense bei denen, dass die halt einfach während des Wahlkampfs voll auf die Sahne hauen, Sachen sagen, die sie nie halten werden und danach, dann machen wir richtig.
Aber Manuel, jetzt ganz ehrlich, du kommst aus dem Marketing, du kommst aus dem Bereich, Entschuldigung. Also du gehst doch irgendwie auch um die Ecke und versprichst manchmal auch ein bisschen mehr, als drin ist. Das ist doch normal. Also so ist doch unsere Welt, so ist doch unser System, so ist unser Kapitalismus doch gestrickt. Mhm. Das willst du mir doch jetzt nicht ernsthaft weismachen.
Aber ich finde, der Unterschied, also im Marketing tatsächlich, da gibt es auch Abstufungen und ich gebe dir recht, da wird mit einem Superlativ mehr gearbeitet, als man es eigentlich verwenden sollte. Und die eigentliche Innovation ist nicht immer die Innovation. Aber es geht ja letztendlich um die Demokratie. Also die verkaufen ja kein Produkt, sondern die kaufen mir die Art und Weise, wie wir leben und was wir uns in den letzten Jahren aufgebaut haben. Und man kann nicht in einem Satz sagen, dass man die Demokratie schützen will, dass man Demokrat ist, dass einem das am Herzen liegt, dass man sich für Bürger und Bürgerinnen einsetzen möchte. Und man reißt es dann quasi mit dem Arsch wieder ein, sage ich mal, indem man sich halt so verhält, wie man sich verhält. Das ist doch...
Ja, aber sie verkaufen eine Zukunftsvision und du sollst als Wählerin und Wähler doch erstmal sagen, ja wunderbar, so kann ich mir das ungefähr vorstellen. Mhm. Und dann ist das doch ein bisschen mit, wir haben gerade Karnevalszeit, ne? Also Kamelle vom Wagen schmeißen. So und ne? Ja. Hauptsache, wir kriegen die Leute erstmal rangeholt. Also nein, das ist ja ein Problem, du hast ja vollkommen recht. Es ist einfach nicht in Ordnung, wenn wir Dinge versprechen, die wir so und so nicht halten können. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, man weiß ja vorher auch noch nicht, mit wem man koaliert, dass man weiß, was kriegt man von seinem eigenen Wahlprogramm umgesetzt oder was auch nicht. Aber wenn man schon ein Wahlprogramm macht und in dem stehen schon Sachen drin, die nicht funktionieren, also wir haben ja, die Wahlprogramme sind ja vorher alle auch von verschiedenen Wirtschaftsinstituten durchgerechnet worden. Yeah. Was passt wie? Und da haben wir ja zum Beispiel bei der CDU auch das Problem gehabt, das war allgemein bekannt, dass es eine Finanzierungslücke von 100 Milliarden Euro gab oder wahrscheinlich ja auch gibt, wenn man das alles so zu 100% hätte umsetzen wollen. Und die Idee der CDU, wie man das dann gegenfinanziert ist, wir brauchen ja nur ein Wirtschaftswachstum von 10%. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Ist ja kein Problem. Ja. Machen wir ab morgen. Ne? Ja. Wir sind gerade bei 0,3, weiß nicht ganz genau. Ja. Aber also ich meine, das war schon die erste fette Lüge, wenn man so will. Und Lüge darf ich eigentlich nicht sagen. Also wenn ich das im Landtag sage in einer Rede, dann kriege ich zu Recht einen Ordnungsruf der Landtagspräsidentin. Also es war zumindest die Unwahrheit, sagen wir so. Ich muss mich da korrigieren in der Wortwahl. Aber das ist doch ein Problem. Wenn wir, also so Nepper, Schlepper, Bauanfänger, diese Wahlprogramme.
Ja,
oder
aber,
was?
Ja, aber ich finde, so wie das halt heißt, diese Normalität, ne? Also du kannst ja auch kein 200 Quadratmeter Haus auf einem 100 Quadratmeter Grundstück bauen. Und wenn ich mir das,
wenn du es übereinander machst und in die Höhe baust, dann klappt's vielleicht.
Du bist die Politikerin, da merkst. Aber ich versuche das immer in die Wirtschaft zu übersetzen. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich, zu uns sind oft Kunden gekommen, die mit einem vorherigen Anbieter nicht zufrieden waren, die ein System genutzt haben, was einfach nicht funktioniert haben. Und dann pitche ich quasi mein Angebot und sage, okay, ich habe das System und ich würde das so nicht machen und ich habe diese Vision. Und dann unterschreiben die, Geld ist überwiesen und dann gehe ich dahin und sage, okay, ich habe mir das nochmal angeguckt, ich würde es genau so machen. Dann will ich das Geld wieder los und den Kunden auch. Das heißt, das ist doch etwas, So gehst du doch erstmal mit Menschen im normalen Leben nicht um. So kannst du als Unternehmerin oder Unternehmer nicht arbeiten. Das ist doch, dieses Verhalten ist doch einfach etwas, was komplett der Politik vorbehalten ist.
Aber weißt du, ich glaube, das Problem ist, du musst, wie hat man das im Wahlkampf auch so schön gesagt, du musst all in gehen. Du musst irgendwie versuchen, ein richtig geiles Programm zu zimmern und ich weiß nicht, was alles zu versprechen, damit du ganz viele Leute hast, die dich wählen, damit du dann die Chance hast, zu regieren und deine Punkte umzusetzen, weil du hast ja nur 4 Jahre Zeit und kannst Deutschland quasi nur 4 Jahre deinen Stempel aufdrücken. Das ist gut, wenn es mal irgendeine Partei schaffen sollte, die wir alle nicht haben wollen, aber eigentlich ist es nicht gut, weil wenn man sich das mal anguckt, so eine Regierungszeit, wir haben schon mal drüber gesprochen, in dem ersten Jahr, du hast erstmal Sondierungsverhandlungen, dann hast du Koalitionsverhandlungen, da musst du dich finden, dann müssen die Ausschüsse besetzt werden. Also das muss sich ja alles erstmal zusammenruckeln. Ja. Das heißt, eine wirkliche inhaltliche Arbeit, wo du dann auch, ich weiß nicht, was für große Gesetze verabschiedest und strickst und irgendwelche Anträge voranbringst, naja. Dann hast du 2 Jahre Zeit, wo du richtig Gas geben kannst, wenn es gut läuft und dann fängst es doch schon wieder an mit dem nächsten Wahlkampf, wo du ja aus einer Koalition raus dein Koalitionspartner wieder angreifen musst und es ist dein Gegner. Das ist doch das verrückte System, was wir haben und das ist fortwährend. Und ich glaube, die Menschen, die sich nicht so sehr mit Politik auseinandersetzen, wie wir beide das jetzt machen, also man ist ja irgendwann auch davon genervt. Manchmal, also ich meine, es gibt Leute, die sagen dann so, wieso ist schon wieder Wahl? Welche Wahl ist denn überhaupt? Wo ich dann denke, okay, wie kann man das eigentlich gar nicht mitbekommen? Aber klar, wir sind da die ganze Zeit irgendwie drin. Und das, finde ich, ist so schwierig, dass wir ein System haben. Also wir haben keinen langfristigen Plan, den wir verfolgen könnten als Gesellschaft, als auch die verschiedensten Parteien. Nur man geht vielleicht über unterschiedliche Zwischenschritte zu diesem Ziel. Sondern die CDU zum Beispiel hinterfragt jetzt ja wirklich ganz viele Dinge und will sie wieder rückabwickeln.
Ja.
Wie zum Beispiel sowas mit der Wärmepumpe. Dass man sagt, okay, wollen wir wieder weg. Ja, die Industrie schreit auf und sagt, du kannst doch jetzt nicht wieder zurückabwickeln. Wir haben uns gerade irgendwie gefunden. Wir gehen jetzt diesen Weg. Jetzt könnt ihr doch nicht kommen und sagen, wir machen auf einmal wieder alles anders. Diese Langfristigkeit in unseren Projekten, die fehlt doch.
Ja.
Und damit haben wir alle 4 Jahre hier irgendwie so gefühlt Chaos.
Ja.
Und das kann ja nicht sein, weil da sind wir wieder bei deinem Punkt. Das zahlt wieder auf die AfD ein.
Genau. Und das ist übrigens auch ein Grund, warum Infrastrukturprojekte so weit hinten anstehen, weil das halt einfach viel zu langfristig ist. Also da kannst du in der eigenen Legislaturperiode, kannst du nicht glänzen. Also wenn du heute anfängst mit der Bahn, die zu sanieren und so weiter, dann wird wahrscheinlich die nächste Regierung da die Lorbeeren ernten. Und das machen die Leute einfach nicht.
Genau. Und du gönnst es dann quasi den Nachfolgerinnen und Nachfolgern nicht. Dabei könnte man ja eigentlich mal auf die Plakate schreiben, so gönn dir. Ne? Also lass es doch einfach mal geschehen. Also es ist doch für uns alle positiv, wenn das passiert.
Ja.
Wenn wir einfach mal wieder vorankommen, wenn wir als Land wirklich mal wieder vorne sind. Weil wir haben doch zum Beispiel den Punkt, den wir jetzt auch uns mal fragen könnten, wie geht es eigentlich weiter mit dem Wirtschaftsaufschwung? Das sollte ja das Thema bei der CDU, bei Friedrich Merz im Wahlkampf sein. Leider ist es irgendwann überlagert worden von der Migrations- und Sicherheitsdebatte. Aber was ist mit der Wirtschaft in Deutschland? Wie geht's denn da jetzt weiter? Wie geht's da voran? Höre ich nichts.
Genau, und da verstehe ich Friedrich Merz auch nicht, weil man kann von BlackRock halten, was man will, aber wenn, also Friedrich Merz hat ja einfach Wirtschaftskompetenz, das kann man ihm ja nicht absprechen. Und das ist halt etwas, was er am wenigsten gespielt hat. Er hat immer gemeinsam mit Jens Spahn, hat er immer Robert Habeck angegriffen, dass er ein schlechter Wirtschaftsminister ist und dass er es nicht kann. Aber warum nutzt er seine Kompetenz, die er ja nun mal hat, nicht um das nach außen zu stellen? Weil man weiß ja auch, Migration, es gibt ja, sage ich glaube ich jedes Mal, es gibt die echten, also die wirklichen Probleme und die gefühlten Probleme. Letztendlich spielt es keine Rolle, weil wenn man das gefühlte oder das echte Problem hat, da kann man nicht unterscheiden. Und natürlich, wir haben das Thema Migration. Wir haben auch andere Themen, wir haben innere Sicherheit, aber letztendlich steht und fällt ja alles mit der Wirtschaft. Also wenn wir eine funktionierende Wirtschaft haben, wenn die Leute zufrieden sind, wenn sie Geld verdienen, wenn sie nicht Angst um ihre Existenz haben, und das ist ja ein sehr, sehr großer Punkt im Osten tatsächlich, also de facto spielt das Thema im Osten, das Thema Migration im Osten gar keine Rolle. Es geht halt einfach nur darum, dass die Leute Angst haben, was passiert, wenn es eine Rolle spielen würde.
Aber in den Gedanken, in den Köpfen spielt es eine Rolle.
Genau, das ist also wieder bei der gefühlten
Genau, es spielt vielleicht in der Auswertung der Tatsachen gar nicht so die Rolle. Also Migration ist gar nicht der Punkt, aber es ist der gefühlte Punkt.
Genau.
Und das ist das Problem, worauf Politik dann nicht eingeht. Und ich stelle mir jetzt ja auch die Frage für uns Grüne, was sind denn eigentlich Konsequenzen aus der Bundestagswahl? Mhm. Ich finde, darüber muss man ja auch einfach mal reden. Mhm. Auf der einen Seite zweitbestes Ergebnis, auf der anderen Seite so ein Scheißergebnis, dass Robert Habeck am Montag in der Pressekonferenz gesagt hat, er strebt kein vorderes Amt an, er zieht sich quasi aus der ersten Reihe zurück. Ich glaube, das war erstmal ein Hammer. Da hatten wir erstmal zumindest innerparteilich ziemlich viele lange Gesichter, die dann gesagt haben, so krass, das kann doch nicht sein. Und Robert hat jetzt hier gekämpft und alles möglich gemacht. Und jetzt will er nicht mehr in der ersten Reihe stehen. Ich kann es auf der einen Seite verstehen. Ne? Also du verausgabst dich in so einem Wahlkampf ja wirklich sehr. Ich habe nun auch schon als Bundestagskandidatin oder als Landtagskandidatin zwei von dieser Art mitgemacht, aber ja lange nicht das Pensum, was Robert Habeck da abgerissen hat. Ja. Der war ja nun wirklich überall und nirgends. Mhm. Der war an den Küchentischen, der war in den Unternehmen, der war in irgendwelchen Wahlarenen und Duellen und Quadrellen und wie sie nicht alle hießen. Also es war ja wirklich irre, wo der überall war. Und dann gibt es Menschen, die dann gesagt haben, das kann so nicht sein, und die haben dann einen offenen Brief geschrieben. Mhm. Haben dann gesagt, Robert, quasi verlass uns nicht, komm zurück, wir brauchen dich. Können wir gleich nochmal drüber diskutieren, was bedeutet das eigentlich für eine Partei? Also ne, Stichwort Personenkult, haben wir schon mal drüber gesprochen.
Ja.
Und mittlerweile haben ja über 400.000 Leute dieses Ding unterschrieben. Mhm. Haben gesagt, bitte mach weiter. Und ich finde das so interessant. Auf der einen Seite wirklich Führungsfigur und auf der anderen Seite bringt er einen 10-Punkte-Plan raus, nachdem Merz mit seinem 5-Punkte-Plan kam. Und das, was zum Beispiel unserer Jugendorganisation, also der Grünen Jugend, vor allen Dingen in Niedersachsen als erstes eingefallen ist, ist gegen dieses Papier zu schießen, gegen den Kanzlerkandidaten zu schießen, den eigenen. Also man kann mit irgendetwas nicht zufrieden sein, ne? Aber wenn ich einen Kanzlerkandidaten habe, dann habe ich eine Disziplin und dann hat der jetzt gerade recht.
Und das ist das Problem. Ich glaube, das, was die Grünen im Wahlkampf abgeliefert haben, war nicht konsistent. Also wir hatten einen Robert Habeck, den inzwischen sehr, sehr viele Leute für kompetent und sympathisch halten. Der hat ja unfassbar viel Zuspruch auch in den sozialen Medien bekommen. Aber das, was Robert Habeck versprochen hat und das, was er ausgestrahlt hat, das haben wir hier in Niedersachsen und auch in Friesland, ohne das jetzt wirklich wertend zu meinen, nicht verkörpert. Weil Robert Habeck steht für grenzenlosen Pragmatismus, möchte ich fast sagen. Also allein, dass er das mit der CDU ins Spiel gebracht hat, und ich bin mir sehr sicher, dass er mit Friedrich Merz und Söder, wissen wir beide, die findet er nicht gut. Aber er hat gesagt, das wäre eine Möglichkeit, wie wir das Land nach vorne bringen können. Und die ganzen Reaktionen auf die Geschichte mit der CDU und was passiert, wenn die Grünen mit der CDU regieren, wir treten aus und so weiter, das passt einfach nicht zusammen. Also wir haben ganz oben an der Spitze etwas versprochen, was wir ganz unten nicht halten konnten. Und das ist, ich glaube, das ist uns ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil viele Kandidaten und Kandidatinnen auch nicht das ausgestrahlt haben, was Robert Habeck verkörpert.
Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und würde sagen, dass wir als Grüne vielleicht mal gucken müssen, dass wir unser eigenes Profil wiederfinden und dann auch schärfen.
Ja.
Weil das eine ist ja, das geht im Übrigen anderen Parteien auch so, wenn du als CDU, der wird nachgesagt, sie läuft der AfD hinterher. Wenn du die SPD bist, dann läufst du vielleicht linken Position hinterher. Und ich glaube, auch wir sind irgendwie so ein bisschen getrieben und so ein bisschen dazwischen. Die einzigen beiden Parteien, die wirklich ganz klar auftreten konnten im Wahlkampf, das waren die Linken und das war die AfD. Mhm. Die konnten mit ihren Positionen da einfach knallhart stehen und sagen, das sind wir, nehmt uns so und dann wird alles gut, so nach dem Motto. Mhm. Und das hat bei den Linken funktioniert, ne? Da Thema Mieten haben die hoch und runter gespielt. Also jeder weiß, okay, die Linken stehen für Mieten und Mietendenkel und dass sich jeder seine Wohnung leisten kann.
Yeah.
Das hat jeder mitbekommen. Mhm. Wofür die AfD steht, wissen wir auch. Das will ich hier gar nicht alles nochmal wiederholen und hochjazzen. Die Frage ist aber, was ist eigentlich mit CDU, SPD und Grünen? Mhm. Wo sind deren Kerne? Und da würde ich jetzt auf unsere eigene Partei bezogen sagen, wir haben den Klimaschutz aus den Augen gelassen. Mhm. Das ist nicht gut, weil wir gesagt haben, okay, Klimaschutz, das nervt die Leute vielleicht gerade an. Das heißt aber nicht, dass das Thema nicht wichtig ist, weil das habe ich in meinen Gesprächen am Wahlkampfstand und ich glaube, du auch, viel mitbekommen. Mhm. Das ist ein Thema, was die Leute bewegt. Ne? Mhm. Wie geht's weiter? Und man merkt das jetzt ja selber auch, wenn wir hier Sommer in Friesland haben, das ist nicht mehr wie ein Sommer vor 10 oder wie vor 20 Jahren. Es ändert sich was. Auch der Winter ist nicht mehr wie vor 10 oder 20 Jahren, ja. Davon mal ganz ab. Mhm. Also das kriegen die Menschen mit. Und es ist jetzt unsere Chance, wenn wir es mal so sehen wollen, dass wir jetzt im Moment wirklich die einzige Partei sind, die das Thema Klima, Umwelt, Naturschutz wirklich exklusiv für sich hat. Dann lasst uns doch um Gottes Willen daraus bitte eine positive Geschichte machen. Mhm. Lass uns das verknüpfen mit nachhaltiger Wirtschaft. Du hast das gerade gesagt, wenn die Wirtschaft gut läuft, dann hast du eine entsprechende Zufriedenheit auch im Land. Die Leute, ne, verdienen ihr Geld und funktioniert alles gut. Und lass uns das, weil die FDP jetzt fehlt, weil die liberale Stimme fehlt, lass uns das mit diesem Liberalismus, mit dem Freiheitsgedanken kombinieren. Diese drei Punkte. Und ich glaube, dann geht es wieder so nach oben mit uns.
Ja, ich denke auch. Und man muss halt einfach die Geschichte erzählen, dass Klimaschutz ohne Wirtschaft und andersrum geht es halt einfach nicht. Das ist sehr, sehr eng miteinander verzahnt. Und ich glaube, das hat Robert Habeck versucht rüberzubringen. Das ist aber immer daran gescheitert, dass man, also geht schon damit los, wenn man ein Windkraftrad baut, auf einer Fläche in der Nähe eines Moores, wo bestimmte Vögel sind, dann ist man auf einmal in einem Konflikt, den man eigentlich nur verlieren kann. Man hat ja auf der anderen Seite hat man die Investoren und die Kommune, die daran partizipiert. Und dann hast du die Leute, die direkt um die Ecke wohnen und sagen, hier gehe ich immer spazieren, ist ein Scheiße, so ein Windrad. Das funktioniert nicht, obwohl sie eigentlich für erneuerbare Energien sind. Deswegen ist das ein sehr, sehr heißes und schwieriges Thema. Aber ich glaube, es lohnt sich, daran zu investieren, weil das einfach ein Thema der Zukunft ist.
Vielleicht müssen wir uns dann an der Stelle aber auch einfach mal ehrlich machen, wie es so schön heißt. Also wir können ja als Menschen nicht nichts machen, ohne dass wir einen Abdruck hinterlassen. Das ist einfach schlicht unmöglich.
Ja.
Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen Kohle, Öl und Gas nicht weiter nutzen, weil wir zusätzliches CO2, was Jahrmillionen eingespeichert war, im Boden hochholen, dann bleibt uns nur die Variante, hier oben quasi überhalb der Erdkruste Energie für uns zu produzieren. Und das bedeutet, ich brauche Wasserkraft. Das bedeutet, ich brauche Biogasanlagen. Das bedeutet, ich brauche Photovoltaik und ich brauche auch Windkraftanlagen. Mhm. Mit den Windkraftanlagen baue ich Fundamente in den Boden. Mhm. Ich versiegel Fläche auch mit einer Windkraftanlage.
Ja.
Ich nehme vielleicht auch einigen Vögeln Brutplätze. Das ist so. Da müssen wir drüber reden. Und die Frage ist, wollen wir diese Art der Energiegewinnung? Meinen wir, dass das richtig ist? Ich meine ja, weil der Fokus ist doch, wir müssen unsere CO2-Emissionen runterbekommen. Ja. Weil ansonsten haben wir ein Klima, wo sowieso nichts mehr so überlebt, wie wir es jetzt noch kennen.
Ja, exakt.
Und wenn das der Fokus ist, dann müssen wir doch auch danach entsprechend handeln. Da müssen wir so ehrlich sein und müssen sagen, okay, möglicherweise gibt es einige Tier- und Pflanzenarten, die dann leider auch an den Stellen darunter leiden können. Das will ich überhaupt gar nicht irgendwie in Abrede stellen. Mhm. Aber wir müssen zu einer Lösung kommen und wir müssen offen und ehrlich damit umgehen. Und wir werden Konfrontationen haben, wir werden Fronten haben und die müssen wir auflösen.
Ja, genau. Aber das muss man halt einfach plausibel erzählen und man muss einen Plan aufzeigen. Und das wäre, und wenn ich mir irgendwas wünschen könnte, ist, wir haben die CDU sehr, sehr häufig zu Recht kritisiert, dass sie eine schlechte Opposition waren, dass sie immer nur draufgehauen haben, dass sie Dinge blockiert haben, dass man da nichts voranbringen konnte. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir es einfach besser machen. Also, dass wir jetzt nicht sagen, ja, die waren halt auch scheiße, sind wir es halt auch, sondern dass wir halt gucken, wie wir es so hinkriegen, dass wir in die Demokratie einzahlen, dass wir darin einzahlen, dass die Leute zufriedener werden und somit letztendlich auch dazu beitragen. Und meiner Meinung nach gibt es keinen effektiveren Weg, die Stimmen der AfD zu reduzieren.
Genau, also wir sind wieder an dem Punkt, gute Arbeit machen. Und gute Arbeit können wir im Übrigen auch, wenn wir nochmal auf die Grünen gucken, wir haben ja unfassbar viele neue Mitglieder gewonnen, seitdem wir das Ampel aus haben. Mhm. Und jetzt liegt es auch an uns, wie wir diese vielen neuen Mitglieder auch einbinden. Ich würde jetzt mal sagen, die meisten, die gekommen sind, sind quasi zum Team Habeck dazugestoßen. Mhm. Inwieweit da wirklich quasi Habeck hintersteht und auch pragmatische Sichtweisen bei den Menschen, die zu uns gekommen sind. Das wird sich, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Ja. Vor allen Dingen die dann sagen, okay, ich habe hier pragmatischen Ansatz. Ich sehe den Punkt, Realpolitik machen zu wollen, damit das Leben für die Menschen, ich will gar nicht sagen, so viel besser wird, aber damit es gut ist, damit wir in eine gute Zukunft gehen, damit wir in eine nachhaltige Zukunft gehen und das auch in allen Belangen. Also Nachhaltigkeit im Sinne von wirtschaftlicher Nachhaltigkeit, aber auch soziale und natürlich auch ökologische, ne? Also was Umwelt, was Klima angeht. Mhm. Und da haben wir jetzt, glaube ich, eine ganze Menge zu tun, hat unser Bundesvorstand eine Menge zu tun. Die sind jetzt ja auch noch nicht so lange im Amt, wenn wir mal kurz drüber nachdenken. Das hat sich ja auch echt alles irgendwie komplett überschlagen.
Stimmt. Ja.
Und ich finde, was den Wahlkampf an sich angeht, so von der Struktur, von der Organisation, fand ich den gut strukturiert. Also wir können uns gerne über Wahlplakate unterhalten, das haben wir auch schon mal gemacht, und über die Botschaften und wie ein Bild zu einem Wort passt und sowas. Das ist schon ein Punkt. Aber insgesamt fand ich das gut, aber wir müssen natürlich immer noch drüber nachdenken, was passiert jetzt. Und ich habe einige Stimmen gehört in der Partei, die dann sagen, okay, wir haben viele Stimmen an die Linken verloren. Das heißt, wir müssen jetzt als Grüne Linker werden. Ich möchte nicht Linker werden. Ich möchte eine Mittepartei sein. Ich möchte eine Volkspartei werden. Ich möchte den nachhaltigen Gedanken in der Mitte implementieren und die Leute zu uns holen, weil wir eine Partei sind, die quasi nicht mit erhobenem Zeigefinger durch die Gegend läuft, sondern wirklich dieses Thema Nachhaltigkeit in allen Belangen spielt. Mhm. Aber nicht irgendwie oben hinsetzt, sondern das passiert sowieso mit unseren Entscheidungen, die einfach pragmatisch sind, die flexibel sind, die das Leben besser machen.
Ja, das ist der Punkt, ne? Also das, ich glaube, das ist auch schon der Konflikt, dass du eine gewisse Vorstellung hast, wie diese Partei sein soll, wie du sie bespielen möchtest. Da gibt es 150.000 individuelle Meinung, wie man das machen kann. Und ich finde, man sollte sich einfach auf etwas verständigen, ne? Dass man wirklich nicht jetzt nach links oder auch nicht nach rechts guckt, sondern dass man einfach sich darauf besinnt, was kann man machen, welche Themen möchte man spielen, passt das und wie kann man am besten Bürger und Bürgerinnen repräsentieren, und dass das dann letztendlich auch mit den Landeslisten funktioniert. Weil vielleicht noch ein letzter Satz zu unserer Landesliste. Es ist halt so, dass es mir, seit ich mich mit Politik beschäftige, sehr, sehr wichtig ist, dass ich auch einen Vertreter oder eine Vertreterin habe. Und da gehören halt meine Themen zu. Das ist Naturschutz, das ist Verkehr und das ist halt Digitalisierung. Und wir haben zum Beispiel eine Landesliste gewählt. Ich weiß, in der Politik werden Personen gewählt. Das ist nun mal so. Das wird auch sehr, sehr lange so bleiben. Aber das ganze Thema Digitalisierung spielt mit unserer aktuellen Landesliste keine Rolle. Und ich habe mir die Mühe gemacht, mir die Webseiten anzugucken und die Instagram-Profile, und ich habe sehr, sehr lange danach gesucht, auch das Thema Wirtschaft, das Thema explizit Naturschutz auch, das finde ich nicht. Das heißt, meine Landesliste oder die Landesliste aus Niedersachsen repräsentiert mich aktuell nicht. Und das ist ein ganz großes Problem, wo wir ran müssen, auch als Partei oder allgemein, dass man halt nicht nur Menschen wählt, sondern dass man auch Themen wählt, damit die Menschen sich abgeholt fühlen. Weil das ist auch eines der größten Probleme, dass die Menschen glauben, dass die Politik, und ich glaube auch zu Recht an manchen Punkten, das Gespür für den kleinen Mann oder die kleine Frau verloren hat. Und ich glaube, das müssen wir zurückgewinnen.
Ja, ich glaube, es ist die Kombination, oder? Aus Person und Themen. Und dass das dann glaubwürdig verkauft wird, im positiven Sinne. Also, dass man, das ist ja auch dein Credo, dass man dabei authentisch ist. Genau. Dass man sagt, okay, ne, wenn Manuel antritt und sagt, hier, Digitalisierung, KI, dann weiß man, okay, das passt. Ja. Ne? Das ist ein Match. So, und wenn Sina losgeht und sagt, so Grün und Wirtschaft, dann weiß man auch, okay, die kann davon reden. Die hat da ein bisschen Ahnung zu.
Genau.
So, und ich glaube, das ist der Punkt, dass wir wieder mehr in diese Richtung kommen und dass die Menschen sagen, okay, das sind Leute, die ich mir vorstellen kann, dass die es richtig hinbekommen. Ja. Ich meine, man wird ja nicht als Politikerin oder Politiker geboren, sondern jeder wächst ja in seine Aufgabe und Rolle rein.
Ja.
Und dafür sollen die Menschen auch die Zeit haben. Aber am Ende repräsentierst du was, stehst ja für was und willst dann auch in diese Richtung gehen.
Mhm.
Und das muss glaubwürdig sein.
Das ist sehr, sehr wichtig. Nur so kann es, glaube ich, funktionieren.
So, ich glaube, wir sind am Ende.
Hoffentlich noch nicht.
Mit unserem Podcast heute, genau. Manuel. Weil wir haben ja gesagt, wir wollen uns ein bisschen kürzer fassen. Und ich mache einfach mal so einen harten Cut, weil das Problem bei uns ist ja, sonst kommen wir ja wieder, ich weiß nicht wie lange, ins Sabbeln.
Ist auch richtig, ja.
Und wir haben, glaube ich, einen ganz guten Rundumschlag gemacht. Und ich habe überlegt, was mache ich denn da jetzt für ein ostfriesisches Sprichwort zu? Und habe dann gedacht, ah, wir haben ja gerade Karnevalszeit. Ich versuche das mal miteinander zu verbinden, weil Karneval und Politik ist manchmal gar nicht so weit voneinander entfernt. Und habe dann ein Sprichwort. Ich muss mal gucken, dass ich das alles richtig ausspreche. Es reimt sich heute sogar mal.
Ui.
Also, das geht folgendermaßen. Fastelabend und Wahlparol. Beid ist in grote Show. Doch wat denari, hüt noch secht, ist morgen all vergeten und weg. Ne? Also Karneval und Wahlkampf, Wahlparolen, das ist immer eine große Show. Also ne, wird immer Hello und Alaaf gemacht und keine Ahnung was alles. Und was der Narr oder der Politiker, die Politikerin heute noch sagt, oh, das kann halt auch morgen schon vergessen sein und auch weg sein. Und das passt ja auch gut zu dem Titel, den du dieses Mal ausgesucht hast.
Genau,
ja. Nämlich, dass man eben auch mal was verspricht und ups, ist das Versprechen auch schon wieder weg, bevor man überhaupt angefangen hat.
Ja, nach dem Motto, versprechen kann man sich ja mal.
So sieht's aus. Danke, Manuel, für die
Danke,
Zeit.
Nina.
Und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, Bock habt, schreibt uns gerne. Wir sind super gerne mit euch im Austausch. Hören, wie es euch gefallen hat, ob ihr noch Punkte habt, die wir nicht angesprochen haben. Und wenn da draußen eine AfD-Wählerin oder ein AfD-Wähler uns zuhört, meldet euch gerne auch, auch im geschlossenen Raum. Das würde uns wirklich mal interessieren. Off-Topic, ohne Kamera, ohne Mikrofon. Mhm. Weil wir einfach wissen wollen, wie kann das sein, dass man vorher Grüne gewählt hat und dann die AfD, um dann einfach mal zu verstehen, was man vielleicht auch besser machen kann.
Perfektes Schlusswort, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, Sina. Bis zum nächsten Mal und ich sage tschüss.
Tschüss, Manuel.